So, jetzt ist Predigt. Ihr könnt es schon sehen, heute geht es um das Thema Sünde. Richtig unpopulär, jawohl. Ich bin neulich auf einen Artikel gestoßen, der sich mit diesem Thema Sünde befasst. Und ich fand ihn theologisch so interessant. Und als ich dann die Anfrage bekam, als es hieß, Reinhard ist krank, Gerd, kannst du predigen, habe ich gesagt, ja, mache ich. Und ich möchte euch heute mit in dieses Thema reinnehmen. Denn das Wort Sünde ist ja über unsere Gemeindemauern oder über Kirchenmauern hinweg ziemlich bekannt. Man kennt dieses Wort. Und was es bedeutet, ist unterschiedlich. Wenn man einkaufen geht, begegnet mir das Wort Sünde so, als Teebeutel. Oder wo ich auch selber relativ schnell draufgekommen bin, diese kleine Sünde, die man sich noch gönnt, die dann direkt auf die Rippen geht, dieses Dessert, das man sich eigentlich verkneifen sollte, gerade jetzt im neuen Jahr, man hat sich doch so viel vorgenommen. Und dann pfeift man sich doch noch vorm Schlafengehen so ein Becherchen rein. Ist das Sünde? Ist das die Sünde, von der die Bibel spricht? Muss ich, wenn ich das nächste Mal beichten gehe, auch sagen, dass ich Nachtisch gegessen habe? Also, Tatsache ist, es gibt Sünde. Und wenn du schon länger mit Jesus lebst, wenn du dich schon länger mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, dann begegnet dir dieses Wort immer wieder. Was verbinden wir heute mit diesem Wort? Meistens, wenn ich dieses Wort höre und wenn ich dann in mich hineinhorche, was passiert da in mir, wenn jemand das Wort Sünde ausspricht, dann kommt in mir ein Gefühl hoch von, das hast du verkackt, da hast du was falsch gemacht. Und ich schäme mich. Also auf jeden Fall schlechtes Gewissen. Und in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, der ist von dem Marburger Theologieprofessor Thorsten Dietz, der unterrichtet auch in Tabor, der hat sich die Frage gestellt, ist das alles, spricht man so über Sünde oder gibt es auch andere Wege, wie man über Sünde reden kann? Denn das moderne Freiheitsbewusstsein, wie wir es in unserer Gesellschaft erleben, das steht irgendwie scheinbar in einem Gegensatz zum christlichen Glauben. Freiheit ist gut, alle wollen Freiheit und als Christ ist man eingeengt. Auch der Philosoph Friedrich Nietzsche schreibt über die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Mit der klassischen Definition von Sünde entstehen irgendwie Gegensätze. Das ist übrigens Thorsten Dietz. So. Streben nach irdischer Freude, also das, was ich hier an schönen, an leckeren Sachen erleben kann, das steht irgendwie im Gegensatz zu dem himmlischen Lohn. Eigentlich darf ich das nicht, weil dann habe ich mehr Bonuspunkte im Himmel. Die menschliche Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung steht im Gegensatz zur christlichen Aufforderung zur Selbstverleugnung. Der verleugne sich selbst und nehme das Kreuz auf sich. Und für viele sind diese Gegensatzpaare irgendwie mit dem Christlichen nicht so zusammenbringbar. Moderne Religionskritiker sagen, dass der Gedanke der Sünde viel zu lange benutzt wurde, um Menschen zu entehren. und um sie zu entwerten und dadurch letztendlich beherrschbar zu machen und fügsam. Du bist ein mieser Sünder und ich sag dir jetzt, was du zu tun hast. Im Gegensatz dazu beschreiben aber viele heutige Christen die moderne Kultur als abgefallen vom Glauben und ohne die guten alten Werte. Also wir Christen haben mit, ihrer Definition von Sünde keinen besonders attraktiven Glauben vermittelt, weil wer will sich schon freiwillig anhören, was er alles schlecht macht? Und wie oft kam es vor, dass Menschen für den christlichen Glauben geworben haben, indem sie erstmal erzählt haben, wie sündig alle sind? Aber auf der anderen Seite wollen die Christen ja auch keinen Schritt auf die Welt zumachen, weil dort Sodom und Gomorra auf sie wartet. Aber diese Gegenüberstellung ist eigentlich grundsätzlich falsch. Denn das, was wir Menschen, was unsere Gesellschaft heute unter Freiheit versteht, ist eigentlich gewachsen auf der jahrhundertelangen christlichen Prägung, der unsere Kultur ausgesetzt war. Der Freiheitsgedanke ist vom Christlichen her erstmal super positiv zu bewerten. Es ist die Bestimmung des Menschen, als Ebenbild Gottes frei und verantwortlich sein Leben zu führen, ohne dabei die Verbindung zu Gott und dem Nächsten zu verlieren. Liebe deinen Nächsten und Gott und dich selbst, das ist alles. Das sagt auch schon Jesus. Nur wenn das zusammenkommt, kann Freiheit funktionieren. Also geht es darum, von Sünde zu sprechen, dass es nicht um Verhinderung menschlicher Freiheit geht, sondern dass Freiheit zu ihrer Entfaltung kommt. Dass wir noch freier werden. Was ist Sünde? Beim Thema Sünde geht es uns Menschen um eine befreiende Einsicht. Wir sind verloren. Die Erkenntnis der eigenen Verlorenheit. Und diese Einsicht ist ein wichtiger Teil auf dem Weg dahin, die Erlösung durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat, anzunehmen. Und wenn wir von Sünde reden, geht es um die Befreiung des Menschen von der Macht der Sünde. Und dass das so ist, wurde aber in den letzten Jahrhunderten durch eine lange Tradition irgendwie verschüttet. Dieser Freiheitsimpuls wurde irgendwie verkehrt dargestellt. Es wurde oft, wenn von Sünde geredet wurde, das Interesse Gottes daran, dass wir frei leben sollen, weniger betont, weil wir Menschen ein moralisches Orientierungsbedürfnis haben. Der Mensch will lieber einfach wissen, was ist jetzt gut und was ist jetzt schlecht, dann weiß ich, was zum Tun ist. Es gibt Dinge, die darf man nicht tun, Punkt, das ist einfach. Es ist aber nicht vollständig. Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Sünde bezeichnet den Mangel an Vertrauen gegenüber Gott und die Verfehlung der Liebe zum Nächsten und zu mir selbst. Paulus redet von der Sünde meistens in der Einzahl. Die Sünde, nicht die Sünden, die Sünde. Er spricht nicht über einzelne Taten, sondern er meint die über die ganzen Menschen, über die ganze Menschheit bestimmende Macht, versklavende Macht der Sünde. Martin Luther hat das auch so gemacht. Er hat sich weniger auf eine Reihe einzelner Sünden konzentriert, sondern hat sich auf die eigentliche Sünde konzentriert, die das ganze Sein der Person bestimmt. Er sagt, der Unglaube, das ist das Grundübel. Und mit diesem Unglauben sagt der Mensch aus, dass Gott nicht Gott ist. Er will nicht, dass Gott Gott ist. Die Grundsünde ist die Trennung des Menschen von Gott. Der Mensch hat keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Das wäre aber Wesensmerkmal eines Menschen, der Gottes Ebenbild sein soll. So war das am Anfang der Schöpfung gedacht. Aber der Mensch verfehlt seine Bestimmung, Gott zu vertrauen. Er ist Gott gegenüber verschlossen und der Mensch glaubt Gott nicht mehr. Dass Menschen scheitern und moralisch versagen, sind Folgen von dieser Grundsünde. Aber wenn man jetzt Sünde nur als Regelverstöße erklärt, dann greift man, wie gesagt, zu kurz. Dann verlieren wir das Zentrum der Sünde, diese gestörte Gottesbeziehung. Das verlieren wir aus dem Blick. Und für das Ganze ist es ganz wichtig zu betonen, wenn wir von Sünde sprechen, dann sollte das immer im Zusammenhang stehen mit der Heilsabsicht Gottes. Ja, es gibt Sünde, aber Gott hat einen Plan. Gott will uns gutes Leben ermöglichen. Es geht Gott um die Erlösung der Menschen und um die Bewahrung des Menschen vor den Folgen des Bösen. Wenn wir heute Sünde erklären wollen, stehen wir aber in dieser Herausforderung, dass diese Beziehungsstörung zwischen Mensch und Gott als eigentliches Zentrum erstmal zurückgewonnen werden muss, weil Sünde für viele einfach nur Regelübertretung bedeutet. Und auf diesem Hintergrund stellt Thorsten Dietz mehrere Ansätze aus der neueren evangelischen Theologie vor, die versuchen, vorsichtig das biblische Sündenverständnis mit der heutigen Lebenswahrnehmung zusammenzubringen. Es ist wichtig, dass es darum geht, wenn wir über Sünde reden, dass es nicht um Anklage geht, sondern um die Entdeckung von diesen Zusammenhängen, die letztendlich das gute Leben, wie es Gott sich uns vorgestellt haben, bedrohen. Sünde verhindert Leben. Wir brauchen Hilfen, diese Gefährdungen des Lebens zu entdecken. Und wir brauchen ein neues Verständnis davon, dass ein Leben mit Gott im Glauben an Jesus Christus Reichtum bedeutet. Leben mit Gott ist schließlich was absolut Gutes. Es geht nicht darum, dass wir uns in Regelkorsett zwängen. Es geht darum, dass wir uns auf den Weg machen, gutes Leben zu finden. Und so stellt dieser Thorsten Dietz drei dieser Formen vor, wie Sünde betrachtet werden kann. Die erste Form stammt von diesem Mann. Das ist der Würzburger Theologe Klaas Hausing. Der hat vorgeschlagen, das Wesen der Sünde als Gefühlskälte oder Empfindungsschwäche zu beschreiben. Sünde zeigt sich also in einer mangelnden Wahrnehmungsfähigkeit, in einer Blindheit und in einer Gefühllosigkeit. Jesus sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehen sehend werden. Die Bibel beschreibt menschliche Sünde oft als Blindheit, als Unfähigkeit, sich selbst, den Nächsten und Gott angemessen wahrzunehmen. Denn auch wahrnehmen gehört hier dazu, wenn ich den Nächsten und Gott und mich selbst lieben soll. Dieser Mangel an Wahrnehmung zeigt sich zum Beispiel in der Undankbarkeit. Im 5. Buch Mose sagt Gott zum Volk Israel, denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen. Und Weizen und Gerste, Weinstock und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und es euch an nichts fehlen wird. Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Und wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schaf-, Ziegen- und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles anderes besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Menschen können durch Reichtum blind werden für den Reichtum dieser Welt, für ihre Schönheit und für ihre Güte. Sie verlieren die Fähigkeit zur Freude und zur Begeisterung am Kleinen. In dieser Hinsicht von Sünde zu reden, funktioniert nicht in der Anklage oder in der Beschuldigung. Man ist blind geworden. Und die mangelnde Wahrnehmung von Gott und Menschen bringt auch eine bestimmte Gefühllosigkeit mit sich. Paulus schreibt im Römerbrief, um welche Veränderung es im christlichen Leben geht. Römer 12. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Und sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Und wenn dieses Mitfreuen und Mittrauern nicht mehr funktioniert, dann ist das eine Form der Sünde. Hier bedeutet Sünde also eine Unfähigkeit zum Mitgefühl, eine Teilnahmslosigkeit. Sünde ist, wenn der Mensch weder vom Leiden seines Nächsten berührt wird, noch anderen ihre Freude von Herzen gönnen kann. Das Schöne und Gute des Lebens und Freud und Leid eines Mitmenschen kann ich einfach nicht spüren oder irgendwie wahrnehmen und schon gar nicht teilen. Ein Bild, das in der Bibel dafür verwendet wird, ist das harte Herz, das steinerne Herz. In seiner Herzenshärte ist der Mensch unfähig, den Willen Gottes zu suchen und zu befolgen und den Nächsten zu sehen. Natürlich zeigt sich Sünde nicht nur in der verkehrten Wahrnehmung, sondern auch im verkehrten Handeln, also in der klassischen moralischen Auslegung der Sünde. Das war super dominant. Und natürlich ist es nicht falsch. Natürlich sind Diebstahl, Ehebruch und Lüge Formen der Sünde und damit Verfehlungen für ein gutes Leben. Aber das aktive Handeln ist nur eine Hälfte. Das Unterlassen, das Nicht-Tun von Handlungen, kann genauso zur Sünde werden. Der Schweizer Theologe Karl Barth nennt das die sogenannte Sünde der Trägheit. Karl Barth setzt an Römer 8 an, an der Freiheit der Kinder Gottes. Diese Freiheit ist das neue Leben, das durch Jesu Auferstehung ermöglicht wird. Und dieses neue Leben, das ist unsere Berufung. Mit diesem Ansatz sieht Sünde dann so aus, dass sich der Mensch dieser Berufung verschließt. Und dieses Verschließen, das nennt Karl Barth Trägheit oder Faulheit, Schlappheit, Schläfrigkeit. Auch in ihr drückt sich Unglaube an Gott aus. Denn wenn ich Tag aus, Tag ein faul auf der Couch liegen bleibe, statt mich auf das gute Leben zu fokussieren, aufzustehen und das gute Leben zu leben, das ich als Kind Gottes leben darf, dann drücke ich damit eigentlich mein Misstrauen aus, dass dieses Leben tatsächlich so gut ist, dass es Gott mit meiner Berufung tatsächlich so gut meint. Und hochmütig ist es auch. So wichtig kann das doch nicht sein. Wichtig ist jetzt die Couch und ich. Diese menschliche Trägheit kann in unterschiedlichen Gestalten erscheinen. Gegenüber Gott ist der Mensch berufen, ein gehorsamer Hörer des Wortes zu sein. Wie im Buch der Sprüche und im Prediger immer wieder zu lesen ist, da heißt es, dass es klug ist, Gottes Wort zu hören. Und der Mensch schafft es aber in seiner Dummheit eben nicht zuzuhören, weil er eh alles schon besser weiß. Und Jesus ist in seiner radikalen Dahingabe uns der Nächste geworden. Er hat Mitmenschlichkeit in allen Dimensionen vorgelebt. Und wenn ich mich nicht auf andere einlassen will, dann lebe ich nicht so wie Jesus, dann lebe ich Unmenschlichkeit aus. Modern gesagt, unterlassene Hilfeleistung. Das ist Trägheit. Im Blick auf sich selbst ist der Mensch berufen zu einer versöhnten Einheit von Körper, Geist und Seele. Er kann sich auch im Ultra-Chill-Modus gehen lassen. Das führt aber letztendlich zur Disziplinlosigkeit und zu ungesunder Unordnung. Und damit lasse ich meine Fähigkeiten und meine Begabungen, die Gott in mich hineingelegt hat, im Staub liegen. Der Mensch kann sich in Dankbarkeit und Freiheit von Gott versorgen lassen und von ihm Hilfe und Beistand in allen Situationen erwarten. Stattdessen lässt er sich aber von Sorge beherrschen. Und Sorge führt dazu, dass ich so um die Dinge in der Welt denke, als gäbe es keinen Gott. Auch das nennt Karl Barth Trägheit. Also diese Beschreibung der Sünde zeigt, dass uns Sünde nicht nur in der Form von Missbrauch der Freiheit begegnet, sondern auch in der Verweigerung, diese gute Freiheit anzunehmen. Nicht nur der über die Stränge schlagende Mensch ist ein Sünder, auch der mutlos sitzen bleibt, der sich zurückzieht und sich einigelt. Das nennt Barth Sünde, Trägheit. Aber ich denke, Mutlosigkeit, Rückzug, Einigelung sind nicht Folgen von gleichgültiger Faulheit, von einfach keine Lust. Ich glaube, da steht Angst dahinter. Und auch Angst brauchen wir eigentlich nicht haben in diesem neuen Leben als freie Kinder Gottes. Gott hat alles in der Hand und er steht auf unserer Seite. Die traditionelle Definition von Sünde hat sich so sehr auf Übertretungen von Regeln fixiert, dass dabei übersehen wurde, wie sehr man das gute Leben verpasst, indem man Dinge nicht tut. Das Leben wird da verfehlt, wo Menschen ihre eigenen Möglichkeiten nicht entdecken, wo sie ihre Gaben nicht entfalten und einsetzen. Und wenn ich so von Sünde rede, dann heißt das nicht Menschen klein machen, sondern ich mache Menschen groß. Ich erinnere sie an ihre Berufung, die sie in Gott haben. Mach dich auf dem Weg, es gibt so viel zu entdecken. Gott hat so viel vorbereitet. Also wir haben jetzt Sünde als Wahrnehmungsstörung und Sünde als aktives und unterlassenes Handeln. Und jetzt kommt die dritte Dimension, der Umgang mit dem menschlichen Begehren. Und diese Definition von Sünde wurde geprägt von unserem alten Bekannten Dietrich Bonhoeffer. Und Bonhoeffer sagt, der Mensch ist als körperliches Wesen, wir alle haben einen Körper, damit ist er ein Bedürfniswesen. Das unterscheidet uns übrigens von einem Stein. Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir werden müde, wir brauchen Schlaf. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen Wärme. Aber in der frühen christlichen Geschichte hat sich das Glaubensleben irgendwie in eine lust-bedürfnisfeindliche Richtung weiterentwickelt. Dass wir als Geschöpfe des großen Schöpfers eben gerade geschaffen wurden mit diesen ganzen Bedürfnissen, das wurde wenig gewürdigt. Das liegt auch, glaube ich, daran, was für Kulturen damals vorherrschend war. Die griechische Kultur war dafür bekannt, auch alles Körperliche irgendwie so zweitklassig darzustellen. Aber wenn wir diese Bedürfnisse, wenn wir dieses Verlangen nicht hätten, nach Essen, nach Trinken, nach Atmen, dann wäre das lebensgefährlich. Wenn du kein Verlangen mehr hast zu atmen, einfach aufhörst, geht das ein paar Sekunden gut. Wenn du kein Bedürfnis mehr hast nach Essen und Trinken, hast du vielleicht nur ein paar Tage. Und wenn du kein Gespür mehr hast für Temperatur, dass dir warm oder kalt ist, dann wirst du irgendwann krank vor Erkältung oder im Extremfall verbrennst du oder erfrierst halt, je nachdem, was dir zuerst über den Weg läuft. Also es ist erstmal gut, dass wir diese Bedürfnisse bekommen haben. Dann meldet sich unser Körper und das ist gut. Gott hat uns so erschaffen. Und erst nach und nach hat die Christenheit das auch wieder gelernt anzuerkennen, anzunehmen, dass dieses Stillen von Bedürfnissen gut und okay ist. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Ethik, Gott gibt, bevor er fordert. Darum gibt es ein menschliches Recht auf leibliche Freuden, ohne dass diese einem höheren Zweck untergeordnet werden. Ich darf atmen, ohne dass ich gleichzeitig Gott versprechen muss, irgendeinen Dienst zu tun. Ich darf essen, ohne dass ich das Essen vorher mit heiligem Weihrauch und spirituellen Gesängen heilige. Ich darf mich sogar fortpflanzen, ohne dass ich vorher irgendein Opfer bringen muss. Das Streben nach Lust und das Genießen von Gütern gehört in der Bibel selbstverständlich zum menschlichen Leben. Das taucht auch immer wieder in der Bibel auf, hier eine Stelle aus Prediger 9. Da heißt es, deshalb iss und trink und sei fröhlich dabei, denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Trag saubere Kleidung und pflege dein Gesicht mit Salbe. Sei glücklich mit der Frau, die du liebst. Genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf dieser Erde gegeben hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Also Bonhoeffers Ansatz ist, soweit bin ich noch nicht. Mit Bonhoeffers Ansatz ist Begehren an sich nicht schlecht. Es ist gut. Schlecht wird Begehren, wenn es in Maßlosigkeit abdriftet. Biblisch geht Bonhoeffer von der Urgeschichte aus, von dem, was da im Garten Eden passiert ist beim Sündenfall. Gott befahl den Menschen, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Der Mensch hatte alles, was er brauchte. Er hatte ein gutes Leben, hat sich um nichts Sorgen machen müssen. Aber Sünde wurde damit zum Phänomen der Grenzüberschreitung. Der Mensch wird so durstig nach mehr, dass er Grenzen übertritt. Bonhoeffer sagt, wo das Verlangen nach Leben grenzenlos geworden ist, da wird es zu einem verzweifelten Durst nach Leben. In seiner Maßlosigkeit ist dieser Durst nach Leben nicht zu befriedigen. Der unbedingte Zugriff nach dem Leben wird zur Lebenssucht. Und das ursprüngliche Angelegtsein auf Leben wird zur Gier nach Leben. Bonhoeffer schlussfolgert daraus aber nicht, dass wir jetzt Verbote brauchen, dass wir ja nicht in diese Gier des nach Leben verfallen, sondern er macht besonders deutlich, maßlose Sucht nach Leben macht wahren Genuss unmöglich. Er sagt, strebt nach dem wahren Genuss, nach dem echten. Genieße mit Maß. Hier in Bayern ist damit nicht das Bierglas gemeint. Genieß das, was Gott dir gegeben hat. Und wenn wir in die Gesellschaft schauen, ist die Kirche nicht mehr die moralische Werteagentur, die sagt, was gut und schlecht ist, und alle halten sich dran. Wie gesagt, kaum einer hört freiwillig zu, wenn ich mir sagen lassen möchte, was ich alles falsch mache. Wie können wir aber trotzdem so leben, dass wir Licht in der Welt sind mit dem, was wir tun und nicht tun? In unserem Leben geht es nicht nur um die besseren Regeln, die jeder einhält, sondern es geht eigentlich im Grunde um das bessere Leben. Und diese drei Ansätze, die ich jetzt vorgestellt habe, das sind Annäherungen an diese Perspektive auf Sünde. Gott will, dass wir leben, dass wir als Gottes Kinder Freiheit erleben. Das ist der Fokus. Und darauf will ich hinleben. Was dieses gute Leben stört, was diese Freiheit dann einschränkt, das ist das, was Sünde ist. Und wenn wir uns jetzt darin wiederfinden, dass wir blind und gefühllos waren für Gott, für den Nächsten und für uns selbst, dass wir träge und faul waren für das, was wir in der Freiheit der Kinder Gottes berufen sind, zu tun und zu leben, oder dass wir Leben maßlos gekostet haben, dass wir es übertrieben haben, dann können wir zurückkommen zu Jesus. Es ist nicht so, dass ab dem Sündenfall alles schlecht ist. Der Mensch ist nicht nur noch schlecht und schlecht und schlecht und da kann nichts mehr Gutes von ihm kommen. Der Mensch ist ein zeitliches Wesen und das bedeutet, er kann sich für beides entscheiden, für das Gute und für das Schlechte. Und wenn sich der Mensch wieder neu für das Gute entscheidet, dann nennt das die Bibel Buße. Das ist das biblische Wort für Umkehr. Vergebung beschreibt die Bibel als das Wiederherstellen von dieser Beziehung. Von dieser Beziehung, die wir als Kinder Gottes mit unserem Vater Gott haben können. Wir haben Anfang der Woche Besuch gehabt bei uns zu Hause von einer jungen Familie mit zwei Kindern und der ältere Sohn ist gerade im ersten Kindergartenjahr und gerade in einer sehr spannenden Phase. Er kämpft in erster Linie gerade sehr damit, dass seine kleine Schwester immer mehr kann als schlafen und in die Windeln machen. Sie hat jetzt angefangen zu krabbeln und dadurch müssen die Eltern auch nach ihr gucken und nicht nur nach ihm. Und dieser Kampf äußert sich jetzt darin, dass er in letzter Zeit, wenn ihm eine Situation nicht zu 100% gefällt, dass er seinen Eltern Sätze an den Kopf wirft wie Mama, du bist doof oder Papa, du bist ein Blödkopf. Wenn das ein Kind mit Eltern macht, gibt es Schöneres. Natürlich ist das nicht das Schönste. Aber dass sie ihren Sohn weiterhin lieb haben werden, das wird von so Mama, du bist doof, überhaupt nicht beeinflusst. Das ist jetzt eine Phase und das geht vorbei. Und sie werden ihn weiter lieb haben. Der kann die Mama sogar hauen. Die Mama hat ihn trotzdem lieb. Und das fand ich so schön zu sehen. Denn wie viel mehr schaut Gott liebevoll auf uns und hat uns lieb und wird nicht aufhören, uns zu lieben, nur weil wir Dinge tun, die letztendlich so viel sagen wie, Gott, du bist doof. Und das kann unterschiedliche Qualität haben. Wir Menschen tun uns oft noch leicht zu vergeben, aber je krasser die Dinge sind, die uns begegnen im Leben, desto schwieriger wird's. Wenn Mord und Vergewaltigung ins Spiel kommen, wird es schwer zu vergeben. Aber bei Gott gibt es diese Grenze nicht. Und dass er uns nicht aufgibt, das feiern wir immer im Abendmahl. Jesus ist, um diese Wiederherstellung von Beziehung, um Beziehung möglich zu machen, für uns diesen schweren Weg ans Kreuz gegangen. Und daran erinnern wir uns immer wieder neu und richten uns danach immer wieder neu aus. Dass wir uns neu aufrichten auf dieses gute Leben, so wie Gott sich Leben für uns vorgestellt hat. Und das, wozu wir bestimmt sind. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. Amen.